Das, was ich Ihnen jetzt bringen möchte, ist aus der Sicht, und ich bin also kein Mikrobiologe, kein Hygieneexperte, sondern jemand, der 35 Jahre Kassenmedizin, Versorgungsmedizin ausgeübt hat, aus der Sicht des Hintergrundes, der Motivationen und alles das, was Ihnen vielleicht also in der nächsten Zeit im Rahmen einer neuen Novelle der Hygieneverordnung passieren kann, darzulegen. Die Motivation zu dem Ganzen. Professor Allerberger hat schon gesagt, also die einen sagen zu viel, die anderen zu wenig. Im Wesentlichen ging es darum, dass wir im Rahmen der allgemeinen, die öffentlichen Diskussionen, der Fachdiskussionen, natürlich immer wiederum in unserer Verantwortung gefragt worden sind, was machen Sie wirklich also in Bezug auf die Patientinnen und Patienten. Aber auch natürlich, was bedeutet das also an Schutz also unserer Mitarbeiterinnen. Dass Sie das in Ihrer eigenen Verantwortung und in Ihrem Selbstverständnis, also der Berufsausübung, natürlich beachtet haben, das ist wahrscheinlich die Realität. Nur wir leben natürlich in einer Zeit, wo das Gute nicht unbedingt also nur über Medien und irgendwelche gute Absichten transportiert wird. Das heißt, wir haben also auch die Aufgabe, das Ganze also entsprechend zu dokumentieren. Immer wiederum sind wir natürlich auch als Standesvertreter gefragt worden, bitte, was muss ich denn machen? Ich habe in der nächsten Zeit die Absicht, eine Praxis in der und der Form zu eröffnen. Was machen, was sind also für Aufgaben an mich? Die Antwort, gehen Sie zu dorthin oder sonst irgendwo oder fragen Sie den und den Experten, die war relativ unbefriedigend, wie man uns dann im Feedback dann mitgeteilt hat. Natürlich gibt es also, ich habe das jetzt überschrieben, Antwort auf berechtigte Fragen von Patientinnen und Öffentlichkeit. Es gibt immer zu den Sommermonaten nicht nur irgendwelche Katastrophen, sondern natürlich auch irgendwelche tollen Schlagzeilen, weil es keine anderen Schlagzeilen gibt. Und da sind wir also mit dem Einzelfall vielleicht also wochenlang in den Medien und auch mit den Kommentaren. Und hier ist es notwendig, dass man sagt, also das sind unsere Bemühungen, das sind unsere Standpunkte. Ja, und letztendlich, aber nicht nur letztendlich, sondern auch in erster Linie, wenn ich Ihnen dann ganz kurz die Geschichte erzähle, ist es darum gegangen, dass wir eine Gesetzeslage haben, dass wir ein Medizinproduktegesetz haben in Ausformung des Medizinproduktegesetzes und damit Möglichkeiten, eine Verordnung auszusprechen, gibt es also die Medizinbetreiberverordnung, das sind also Ihre Apparate und natürlich steht auch drinnen, dass es auch eine Hygieneverordnung gibt. Soweit zu unseren Triebfedern, die wir in dieser Angelegenheit gehabt haben. Wenn man so etwas aufsetzt, braucht man bestimmte Grundsätze. Man muss also wissen, in welcher Art und Weise man hier etwas macht. Und wenn man sich also angeschaut hat, was es da bitte an Angeboten, ich rede jetzt von einem Zeitraum 2008, 2007, hier im internationalen Bereich gegeben hat, was es also an Spielregeln und Regeln in den einzelnen Bundesländern gegeben hat, dann hat man also gemerkt, dass es also hier eine Reihe von wirklichen Expertisen gibt, die allerdings nie das Ganze, sondern immer sich im Wesentlichen auf Details bezogen haben. Das heißt, wir haben gesagt, es ist auch notwendig, dass man, selbst wenn es also etwas platt manches Mal klingt, dass man also bestimmte Regeln, die allgemein gehaltenen Regeln, auch grundsätzlich festhält, die uns allerdings dann manches Mal auch eine gewisse Oberflächlichkeit zugeschrieben haben. Dann gehören in so eine Spielregel, wie es also die Hygieneverordnung ist, natürlich Dinge drinnen, die zwar spezieller Bereich sind, aber nicht direkt auf die einzelnen Fächer. Das sind also als Beispiele natürlich also die Wundversorgung im Sinne also von vier Fächern, die es also gibt, die das in einer Ordination machen. Das sind also die täglichen vielen Verbandwechsel, die also geschehen, nur als Beispiel. Ja, was wir natürlich wollten, und das ist natürlich auch, wenn Sie sich also diese einzelnen Expertisen anschauen, das Ganze sollte also lesbar sein. Es sollte also praxisorientiert sein, es sollte lesbar sein. Und da gibt es also einen Teil von Papieren, die also sehr, sehr schwer lesbar sind, wo man also gerade, wenn man Medizin gemacht hat und mit juristischen Fachausdrücken nichts zu tun haben möchte oder mit irgendwelchen besonderen Hinweisen, dann auf der fünften Seite sagt, ja, das war's. Mit dem kann, das ist zwar eine Grundlage, aber mit dem kann ich meinen Alltag nicht haben. Was ganz, ganz wichtig ist, und das war also die erste Art, wie wir also die Hygieneverordnung gemacht haben, keine Querverweise. Es steht drinnen Bezug auf das und das Gesetz, Paragraph so oder so, Bezug auf die und die Ö-Norm, die Ihnen also letztendlich also gar nicht öffentlich zugänglich war. Und das ist die Summe aus dem, was ich jetzt gesagt habe, man braucht die Akzeptanz, nämlich so, dass es gerade das ist, was Sie nämlich brauchen, und das, was Sie also dann von der Theorie, nämlich vom Blatt Papier, dann auch in Ihrer Praxis umsetzen können. Sie haben letztendlich, Sie wissen es, ich weiß es immer wiederum, gerade in der Kassenmedizin ein Korsett. Das sind also Ihre Vorgaben und Möglichkeiten, nicht nur mit den möglichen Leistungen, sondern auch mit dem, was man sich leisten kann. Ja, und ein Faktor auch, wie immer es schön ist, wenn man alles hat, was also das Größte und Tollste auf der Welt ist, es ist also notwendig, dass wir auch an die Versorgung denken, dass wir daran denken, dass wir letztendlich, also wenn irgendeine Kleinigkeit irgendwo passiert, die wir die Nation nicht, die wir die Gruppenpraxis nicht sofort zusperren können, sondern da also 20 Leute mit irgendwelchen Beschwerden vor der Tür sind. Und das hat natürlich dann, stellt dann die Grundsatzfrage, welche Evidenz, welche Effizienz hat letztendlich also alles das, was also da noch beim Postkastenschlitz also hereinkommt. Ja, und der letzte Punkt, und das war bitte auch bis heute der Grund, warum es keine Hygieneverordnung des Ministeriums direkt gibt. Es ist bisher nicht gelungen, eine wirklich sinnvolle Trennung zwischen ambulant und stationär zu bringen. Einfach deswegen, weil man meint, selbstverständlich sind also in diesem Bereich die gleichen hohen Qualitätsansprüche, aber die gleichen Möglichkeiten, alles das, was Sinn ist, das müsste man also dabei hinterfragen. Und dafür gibt es also momentan niemanden, der sich also da wirklich in den Grundsätzen ambulant, stationär und also der Medizin, die dort ausgeübt ist, also wirklich als Experte ausweist. Ja, die Umsetzung, vielleicht etwas kürzer gehalten, Beginn, ich habe schon gesagt, 2007, 2008, immer die Frage, gibt es eine Hygieneverordnung des Ministeriums? 2009 hat uns einer, der vielen von Ihnen bekannt ist, sehr, sehr geholfen, das war der Professor Mittermeier, der einen Vortrag gehalten hat über Praxishygiene im Rahmen eines Workshops. Wir haben in dem Workshop auch, es hat nur, weil es heute auch schon angesprochen worden ist, Antibiotikatherapien also gehabt. Aber er hat sich also da also sehr, sehr einfach und klar geäußert, welche Erfordernisse man also jetzt im 21. Jahrhundert zumindest in einer Praxis haben sollte. Aufgrund also dieser Unterlagen und dann also auch der gemeinsamen Arbeit mit ihm, in Folge auch ein Konzept, das wir also mit den Bundesfachgruppen dann letztendlich also abgesprochen haben, eben zum Thema Praxishygiene, ist es dann also zu Beschlüssen gekommen, die 2010 als erste Version der Hygieneverordnung gewesen sind und 2013 eine Neufassung, die nicht nur legistisch gefasst worden ist, aufgrund so verschiedener juristischer Schwierigkeiten, sondern aber auch mit zusätzlichen Inhalten, die aber zu diesem Zeitpunkt auch bereits also zum Beispiel mit der MA15 abgesprochen wurden. Ja, das, was 2015 noch gewesen ist, es hat die erste wirkliche fachspezifische Empfehlung für die Aufbereitung von Endoskopen gegeben. Und Ende 2015 die Anhänge Behandlungsräume, Infektionsgefahren, Risikobewertung und Aufbereitungsverfahren. Wobei ich dazu sagen möchte, dass also gerade die Frage der Behandlungsräume etwas gewesen ist, was also sehr, sehr schwierig zu diskutieren war. Einfach deswegen, weil viele gedacht haben, das sei jetzt die Gelegenheit, etwas wirklich festzuschreiben. und viele gesagt haben, das ist aber bitte nicht das Ganze. Immer wiederum zwischen diesen beiden Extremen haben sich also die Diskussionen abgespielt. Die Behandlungsräume haben auch einen besonderen, nämlich in der Benennung, einen besonderen Stellenwert, weil letztendlich in diversen Richtlinien, auch in gesetzlichen Ausformen, wenn Sie an das ästhetisch-plastische Operieren denken, immer wiederum Bezeichnungen für Räumlichkeiten drinnen sind, sodass wir versucht haben, eine Begriffswelt im Rahmen dieser Behandlungsräume zu schaffen, die letztendlich hier im Anhang das noch einmal deutlicher sagt, was also letztendlich auch im allgemeinen Teil so dargestellt wurde. So, ich muss Sie darauf aufmerksam machen. Alles, was da drinnen steht, soll in irgendeiner Form grundsätzlich, gerade in dem ersten Teil, den circa 20.000 Ordinationen in Österreich entsprechen. Dass dahinter verschiedene Fachgruppen, dass dahinter verschiedene behandlungs- und diagnostische Schritte sind, das brauche ich Ihnen auch nicht zu erzählen, aber das war bitte eine schwierige Aufgabe, dass sich jeder dort findet und darüber hinaus verschiedene zusätzliche Informationen bekommt. Das Wesentliche an dem Ganzen ist, und das ist etwas, was natürlich also letztendlich, wenn es dann zu einer Auseinandersetzung kommt, von großer Bedeutung ist, was in § 2 der Hygieneverordnung 2013 und 2015 drinnen steht. Nämlich, dass sich die Anforderungen an die Hygiene in den Praxen, an die Aufgabenstellung, an die Leistung, erbrachten Leistungen der Patientenfrequenz und den Gefährdungspotenzial richtet. Kann sein, dass Ihnen das hilft und es kann sein, dass Ihnen das nicht hilft, weil letztendlich das Problem im Detail natürlich bei Ihnen landet. Aber es ist völlig unmöglich, für 20.000 verschiedene Ordinationen in verschiedenen Situationen hier also eine ganz gerade Linie zu ziehen. Was haben wir gemacht? Wir haben nicht nur also den jetzt Hygieneplan, der also individualisiert für jede Praxis zu erstellen ist, sondern wir haben also, sind hergegangen und haben eine Systematik innerhalb der Hygieneverordnung drinnen. Und das ist das, was ich Ihnen also mitgeben möchte. Im allgemeinen Teil, auch in den Anhängen, wird sich in der nächsten Zeit nicht viel ändern. Dort, wo sich die Hygieneverordnung entwickeln wird, und sind in Spezialbereichen, die den einzelnen Fachgruppen, den Tätigkeiten innerhalb der Fachgruppen zuzuordnen ist. Den ersten Anfang hat also die Aufbereitung der Endoskope gemacht. Das Weitere, dort wo jetzt jemand aus der Dermatologie sagt, was muss ich bitte für die und die Operation machen, das sind also die fachspezifischen Empfehlungen der Zukunft. Anhänge, das sind also die fachspezifischen Empfehlungen der Zukunft, wo das meiste Entwicklungspotenzial drinnen ist für Sie als Information für Sie, wahrscheinlich auch, wenn es also für eine juristische Auseinandersetzung kommt, als Vorgabe. Aber das ist nicht etwas, was Sie von oben bekommen, sondern das ist etwas, und so demokratisch ist also das erste System aufgebaut, das werden Sie also letztendlich im Rahmen der Entschließungen, der Beschlüsse, der Arbeiten innerhalb der einzelnen Fachgruppen in der nächsten Zeit bekommen, sofern die Fachgruppe von sich aus sagt, das ist notwendig. Also Beispiel, im Rahmen der Behandlungsräume sind also gerade aus der Dermatologie von einzelnen detaillierteste Vorschläge gekommen, was muss ich bei der Operation, dermatologisch orientierten Operation machen. Das sind wir nicht eingegangen, weil das, was nämlich auch dahinter ist, wir geben keine Gebrauchsanweisungen, sondern das, was also wirklich fachspezifisch, fachgruppenspezifisch ist, wird letztendlich von Ihrer Fachgruppe, die Sie wählen, wo Sie also sich also einbringen können, letztendlich gemacht. So, notabene, ich höre jetzt auf. Es gibt also eine Reihe von Problemen, die man also auch Dingen, die man mit Ihnen heute diskutieren könnte. Bitte, was geschieht im Ausland? Wie wie ist eigentlich die Krankenhaushygiene organisiert, was gibt es da also für Vorgaben, was betrifft also die, was ist eigentlich diese Verpflichtung der Evaluierung, österreichweite Evaluierung, nicht auf ein einzelnes Bundesland bezogen, für eine vorzeigbare Angelegenheit. Eine Diskussion über Normen, Standards, Stand der Wissenschaft. Jeder, der ein bisschen länger die Medizin betreibt, weiß, dass sich das also alle paar Jahre mal ganz grundsätzlich und sonst etwas ändern kann. Ja, die Versorgungsfragen, ist das möglich überhaupt? Evidenz habe ich bereits angesprochen, ein Kapitel, das also gerade in der Praxis ganz niedrige Evidenz gerade aufweist. Wir müssten uns auch mit Antibiotika, Infektionen, speziellen Infektionen natürlich laufend auseinandersetzen, ist Teil der Hygiene. Ja, und am Schluss die ewige Diskussion der Besiedelung der Türschnalle. Was geschieht denn wirklich, wenn also jemand reinkommt und Sie haben also irgendeinen einen Verdachtsfall? Also meistens ist der Verdachtsfall also keine Diagnose. Was Sie dabei stellen, wenn es um eine Infektion geht, sperren Sie jetzt alles zu oder nehmen Sie die Ratschläge, die ich also gelesen habe, alle ziehen einen weißen Mantel an, machen einen Mundschutz und setzen Sie Hauberl auf und sperren die Ordination zu und sagen, morgen in der Früh ist wieder alles in Ordnung, weil dann ist der Putztrupp da. Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse, freut mich, dass an einem Samstag, wo ganz Österreich vor dem Fernseher sitzt, Sie hierher gefunden haben.